Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch gehört, wo sich einer bekehrt, da merkt es auch die Kuh im Stall. So sollen es die alten Väter gesagt haben, wenn ein Bauer sich bekehrte und sein Leben auf Gott ausrichtete. Nun weiß ich nicht, wie das bei unserem Paul war, ob seine Kühe das auch gemerkt haben, als er sich bekehrt hat, ist schon eine Weile her, und die können das ja nicht dann gleich sagen, aber ich glaube schon, dass die das schon gemerkt haben. Der Spruch will ja diese Tatsache hervorheben, wenn ein Mensch Christ wird und in Christus neues Leben bekommt, dass sich dann eben etwas ändert. Da bleibt das Leben nicht mehr dasselbe. Und ich hoffe sehr, dass wir alle, die wir schon Jahre auf diesem Weg der Nachfolge sind, das bestätigen können. Als ich damals zum Glauben an Jesus kam, da hat sich was in meinem Leben geändert. Meine Denkweise, mein Verlangen, meine Wünsche, mein Verhalten, die sind anders geworden. Ich habe zwar keine Kuh im Stall, aber ich hoffe sehr, dass meine Menschen in meinem Umfeld, meine Ehefrau und mein Ehemann und meine Familie und meine Kollegen, meine Nachbarn, meine Verwandten, dass die alle merken konnten, da hat sich was bei dem verändert oder bei ihr verändert. Der Fokus ist ein anderer geworden. Christus und das Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist jetzt mein Fokus. Und so habe ich auch das Thema unserer heutigen Predigt formuliert, der richtige Fokus, Christus und das Leben droben. Für unsere Gäste sei es gesagt, wir betrachten zurzeit fortlaufend in den Predigten am Sonntag den Kolosserbrief. Und heute wollen wir die Verse 1 bis 4 aus Kolosser 3 uns anschauen, darüber nachdenken, sie auslegen. Kapitel 3 im Kolosserbrief markiert eigentlich den Beginn eines neuen Teils, des praktischen Teils dieses Briefes. In den ersten zwei Kapiteln hatte Paulus gerade auch angesichts der Bedrohung dieser jungen Gemeinde durch bestimmte Irrlehren das Evangelium und die Lehre von Jesus Christus auf den Leuchter gestellt. Er hat die Kolosser aber auch uns erinnert, wer Jesus ist und was er uns geschenkt hat. Er hat uns gesagt, dass Jesus uns aus dem Tod zum Leben gebracht hat, dass wir durch den Glauben mit ihm vereint sind. Er hat uns erklärt, dass wir durch Jesus Vergebung unserer Sünden haben. Und er hat uns wiederholt gesagt, in Jesus haben wir die ganze Fülle des Lebens. Und deshalb brauchen wir nicht Christus und das Gesetz, Christus und Mystizismus, Christus und Asketismus, wie wir eben letzten Sonntag gehört haben, nicht Christus und irgendeinen Ismus, sondern Christus genügt. Das ist die Grundlage, das ist die Basis. Und jetzt beginnt Paulus in diesem zweiten Teil seines Briefes ganz praktisch über die Auswirkung einer Christus-zentrierten Lehre für unser Leben zu sprechen. Von der Lehre zum Leben. So sieht man das in den paulinischen Briefen immer wieder. Dieses Muster, diese Reihenfolge. Wenn die Theologie steht, kommt es als nächstes darauf an, dass wir das, was wir erkannt haben, was wir gelernt haben, auch in unserem täglichen Leben umsetzen. Darum wird es konkret in Kapitel 3 bis hinein in Kapitel 4 gehen, wo wir sehen werden, wie sich das neue Leben in Christus im Persönlichen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Gemeinde, auch im Sozialen zeigt und bewährt. In diesem zweiten Teil des Kolosserbriefs geht es also um diesen Prozess der Veränderung, der geistlichen Umformung. Dieser Veränderung von innen nach außen, in dem wir alle stehen und den wir auch unter dem Begriff, dem alten Begriff Heiligung kennen. Aber der erste Abschnitt in Kapitel 3, diese ersten vier Verse, die sind wie so eine Art Brücke, die den dogmatischen mit dem praktischen Teil des Briefes verbinden. Lass uns die Verse 1 bis 4 aus Kolosser 3 lesen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Da geht es also um diesen neuen Fokus, den wir als Christen haben. Auch wenn wir hier noch auf dieser Erde leben, soll unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln von Christus und seinem himmlischen Reich bestimmt sein. Und als erstes erwähnt Paulus hier noch einmal unsere Stellung, die wir in Christus haben. Und dann erst folgen eine Reihe von Imperativen oder Aufforderungen, die dann ab Vers 5 ganz konkret werden und wo es dann darum geht, wie wir als Christen auch Sieg haben können über die Sünde, die uns immer wieder anhaftet und uns zu Fall bringen will. Schauen wir uns erstmal an, wie Paulus hier unsere Stellung in Christus nochmal beschreibt. Und wir springen zuerst zu Vers 3. In Vers 3 schreibt er, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. So heißt es wörtlich in der Schlachterübersetzung. Wann ist das geschehen? Wann sind wir der Welt gegenüber gestorben? Ganz wichtig hier ist die Zeitform, die einen endgültigen, abgeschlossenen Vorgang beschreibt. Das ist geschehen, als Jesus am Kreuz für unsere Sünden mit seinem Leben bezahlt hat. Als Christus starb, starben in ihm alle, die an ihn glauben und ihm gehören. Das ist diese herrliche Bedeutung des Todes Christi. Wir werden von unserer Stellung von Gott her als mit Christus gestorben angesehen. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir an das Opfer Jesu am Kreuz glauben, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, wenn wir erkennen, dass Jesus damals starb, an diesem ersten Karfreitag hat er getan, um meine Sünden zu sühnen, dann gilt sein Tod für uns. Und wir gelten vor Gott, der uns schuldig gesprochen hat und wir schuldig vor ihm sind. Wir gelten vor ihm als gerichtet, als mitgekreuzigt und der Welt gestorben. Wenn wir also unser Leben Christus anvertrauen und ihn als unseren Stellvertreter anerkennen, sind wir mit ihm vereint. Und Gott sieht unsere alte sündige Natur als mit Christus gestorben an. Da spricht also der Paulus unsere neue Identität, unsere Einheit in Christus, unsere Stellung in Christus nochmal an. Jeder Gläubige, jeder, der in Christus ist, der eine Wiedergeburt, eine Neugeburt erlebt hat, wird von Gott als der Welt gegenüber mit all ihrer Sünde als gestorben angesehen. Das heißt nicht, dass die Sünde nicht mehr vorhanden ist. Wir sind noch nicht erlöst von der Gegenwart der Sünde, aber wir sind frei von der Macht der Sünde, die in dieser Welt herrscht. Wir haben durch das Kreuz, durch die Erlösung, die Jesus uns gebracht hat, ein ganz anderes Verhältnis zur Sünde bekommen. Die Welt der Sünde herrscht nicht mehr über unser Leben. Wir sind nicht mehr verpflichtet, dem sündigen System dieser Welt zu dienen. Oder auch so gesagt, anders gesagt, die Sünde, sie hat keinen Rechtsanspruch mehr auf uns. Unser altes Leben haben wir beerdigt. Das liegt im Grab. Und wir sind aber nicht nur mit Christus gestorben, sondern auch mit ihm auferstanden. Das sagt Paulus hier in Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, weil das Wahrheit ist, hat das euren ganzen Fokus, eure ganze Ausrichtung in eurem Leben verändert. Meine Lieben, ich glaube, da liegt der Schlüssel zu einem erneuerten Leben. Er liegt in unserer Stellung, die wir in Christus haben. Martin Luther, das ist gar nicht so lange, da habe ich dieses Zitat, ich glaube vor einem Jahr, hier mal schon gebracht. Aber ich finde es so gut. Der hat mal in einer Predigt das so ausgedrückt. Es ist nicht genug, dass man wisse und glaube, wie Christus auferstanden sei mit verklärtem Leibe und sitzt da und hat Lust und Freude und ist nun nicht mehr der Sterblichkeit unterworfen. Denn das bessert mich nicht oder gar nicht. Mit anderen Worten, nur der biblischen Lehre zu glauben, oder eine Tatsache für wahr zu halten, garantiert noch keine Veränderung oder geistliches Leben. Das Zitat geht weiter, Luther sagt, sondern es muss hinzukommen, dass alles Werk, das Gott an Christus tut, mir geschieht, sodass seine Auferstehung in mir bewirkt, dass ich auch auferstehe und lebendig werde mit ihm. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist also nicht nur ein Dogma, eine Lehre, woran man glaubt, wenn man Christ ist, sondern der Tod und die Auferstehung Jesu haben auch für für uns eine ganz persönliche, praktische Bedeutung. Und das wird hier im Kolosserbrief von Paulus jetzt nochmal deutlich thematisiert. Die Sünde, die uns noch manchmal so anhaften will, die kann und wird nur besiegt werden können durch unsere Einheit, die wir in Christus haben, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Was heißt das? Nun, das heißt, du bist nicht mehr im Grab, geistlich gesehen. Du bist nicht länger in der Gruft, im Dunkeln, sondern du stehst durch den Glauben an Jesus Christus jetzt in einem neuen Leben. Du lebst im Licht. Du bist ein Kind des Lichts. Du bist neu gemacht in Christus. Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist die Basis für ein verändertes geistliches Leben, unsere Identifikation, unsere Einheit mit Christus. Wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, dann hat unser Leben ein anderes Vorzeichen. Und dieses Vorzeichen, dieses Plus, ja, das, was am Kreuz geschehen ist, was Jesus getan hat, was wir durch ihn mit ihm erlebt haben, das verändert die ganze Gleichung unseres Lebens. Und dann wollen wir nicht und dann können wir auch nicht zurück in die Gruft, in die Finsternis, zurück zu der Verwesung und dem Gestank der Welt und der Sünde. Und Paulus sagt hier, weil du mit Christus auferweckt bist, weil du neues Leben in ihm hast, dann lebe so, wie es sich für einen Auferweckten gebührt. Stell deinen ganzen Fokus auf Christus. Lebe im Licht der Ewigkeit. Lebe aus seiner Kraft. Denn dein Leben, es ist verborgen mit dem Christus in Gott. Vers 3. Das ist der dritte Aspekt, der hier unsere Stellung in Christus beschreibt. Die NGÜ, die beschreibt das oder die übersetzt das hier schon erklärend, haben wir ja vorhin bei der Textlesung gesehen. Das heißt da, euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Ich finde die wörtliche Übersetzung, die ist kürzer, aber sie bringt noch, finde ich, fast stärker zum Ausdruck, was das eigentlich heißt, dieses verborgen mit Christus in Gott zu sein. Da steckt so viel drin in diesem Satz. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das bedeutet zum einen, durch Christus sind wir hineingenommen und geborgen in das geistliche Leben, das zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist seit Ewigkeiten besteht. Wir haben Gemeinschaft in Jesus Christus durch den Heiligen Geist mit Gott, dem Vater. Und weil der Sohn und der Vater eins sind und wir in Christus sind, haben wir Anteil an dieser untrennbaren Verbindung, an dieser Gemeinschaft. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was das eigentlich bedeutet. Den Korinthern, da schrieb Paulus, 1. Korinther 6, Vers 17, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wer in diese Einheit eintritt, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Da ist eine Einheit, eine Geborgenheit, eine Verbindung da, die kann man mit Worten gar nicht adäquat beschreiben. Und die Welt um uns herum kann diese geistliche Verbindung, wer wir wirklich in Christus sind, dieses Einverleibtsein in Christus, die kann das nicht verstehen. Die volle Bedeutung unseres geistlichen Lebens kann sie nicht sehen noch verstehen. Ich denke, dieser Gedanke steckt auch in dieser wunderbaren Aussage, dass unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott. Die Menschen dieser Welt können das nicht verstehen. Oder wie es in 1. Johannes 3, Vers 1 heißt, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Unsere Verbindung mit Christus, unser geistiges Leben, das kann die Welt nicht sehen. Was sie aber auf jeden Fall sehen kann, was sie sieht, ist, dass wir nach unserer Bekehrung anders sind. Dass wir uns anders verhalten, dass wir anders reden, dass wir andere Werte haben und die uns wichtig sind. Wo sich einer bekehrt, da merkt es auch die Kuh im Stall. Und sicherlich auch die Menschen in unserem Umfeld werden eine Veränderung feststellen, wenn sie länger mit uns was zu tun haben. Weil dann können wir auch nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben, und wir werden ihnen das sagen. Aber viele werden es nicht verstehen, und das haben wir alle schon erlebt. Die volle Bedeutung unseres neuen geistlichen Lebens, dieser Stellung, die wir in Christus haben, kann die Welt nicht verstehen. Es bleibt ihnen verborgen. Und drittens steckt in dieser wunderbaren Aussage auch noch der Gedanke der Sicherheit. Als Kinder Gottes sind wir noch nicht verherrlicht. Wir sind noch auf dieser Erde. Wir erleiden immer wieder auch Rückschläge und wir werden angefochten, kommen in Nöte, werden auch verfolgt. Aber wir sind in Christus fest und sicher. Nichts und niemand kann uns aus dieser Einheit, diesem Einverleibtsein, dieser Geborgenheit hinausreißen. Kein Feind, keine Macht der Welt, kein Leiden, keine äußeren Umstände. Unsere Namen, sie sind im Himmel geschrieben. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das gibt uns Sicherheit. Was für eine Gnade. Was für ein Privileg. Das ist unsere Stellung in Christus, liebe Geschwister. Und weil wir mit Christus gestorben und auferweckt worden sind zu einem neuen geistlichen Leben, das jetzt schon mit Christus in Gott verborgen ist, können wir ein Leben führen, das sich dann ganz auf Christus, auf sein Reich ausrichtet, sucht, was droben ist, heißt es hier in Vers 1. Richtet euch auf die himmlische Welt aus, wo Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechte Seite sitzt. Trachtet nach dem, was droben ist. Das ist also das Zweite, was wir hier sehen. Unser Suchen oder Trachten in Christus. Suchen hier in Vers 1 beschreibt ein starkes Streben, ein Ausrichten auf Christus, der jetzt in der Himmelswelt thront. Und dieser Begriff Trachten, der beschreibt mehr unsere innere Einstellung, unsere Motivation, unsere Gedanken. Unser Suchen und unser Trachten, Vers 2, soll ausgerichtet sein auf das, was droben ist im Himmel und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Nun, was heißt das konkret? Heißt es, dass du morgen deinem Arbeitgeber die Kündigung einreichst und fortan nur noch in den Himmel schaust? Heißt es, dass wir uns zurückziehen sollen aus unserer komplexen Welt und nur noch uns in unserer kleinen christlichen Subkultur bewegen sollen? Heißt es, dass wir in jedem zweiten Satz einen frommen Spruch raushauen und alles vergeistigen? Ich glaube nicht, dass es das heißt. Danach zu suchen und zu trachten, was droben ist, das bezieht sich nicht auf Äußerlichkeiten, sondern es bedeutet, dass wir Jesus als das Zentrum und die Quelle all unserer Freude haben. Oder dass Jesus unsere höchste Freude ist. Es bedeutet, dass meine Freuden, die ich hier auf der Erde habe, zweitrangige Freuden sind. Dass sie im Vergleich zu der Freude, die ich entdecke, wenn ich mich auf Gott und auf Jesus fokussiere, immer zweitrangig bleiben. Es bedeutet, ich suche meine höchste Freude eben nicht in den Dingen dieser Welt, sondern ich suche sie bei Jesus. Und nur dort bekomme ich diese Erfüllung und diese Antwort auf mein Suchen. Wisst ihr, ich freue mich momentan riesig auf meinen Urlaub in den Pfingstferien. Und ich fühle mich wirklich urlaubsreif. Wir dürfen uns auf solche schönen Dinge wie eben ein Urlaub freuen. Der Urlaub ist ja in einem gewissen Sinne sozusagen der Höhepunkt des Jahres. Aber ich weiß eigentlich schon jetzt lebe ich in der Vorfreude. Ja? Deshalb ist es gut, wenn man früh genug bucht, dann hat man eine lange Vorfreude. Aber ich weiß schon jetzt, wie das dann ist. Dann kommt man an und die erste Woche, ja, da geht es noch so richtig bergauf. Und man kommt an und man genießt das und es ist so schön. Und es geht so aufwärts im Genießen, außer es regnet. Dann wird schon gleich ein bisschen die Stimmung getrübt. Aber dann vergeht so die erste Woche und in der zweiten Woche, da hat man den Eindruck, ein Tag nach dem anderen, das geht immer schneller und schon ist der Urlaub vorbei. Wir suchen unsere Freude im Urlaub, und das ist sicherlich eine gute Sache. Aber kaum sind wir wieder zurück, da denken wir schon daran, wohin wir hingehen sollen im nächsten Urlaub. Irgendwie kann uns auch der schönste Urlaub in dieser Welt nicht die höchste Freude bringen. Es bleibt immer eine zweitrangige Freude. Die höchste Freude, diese ganz besondere Erfüllung, kann uns nur einer geben. Jesus Christus, unser Herr. Und Paulus schreibt hier in Vers 2, wir sollen trachten nach dem, was droben ist. Und er meint damit Christus, unsere höchste Freude. Und dieses Trachten, dieses Sinnen, darüber nachdenken in Vers 2, das beschreibt nicht nur so ein gelegentliches Tun, einmal im Jahr zu Weihnachten, oder vielleicht zweimal im Jahr Weihnachten und Ostern, sondern das ist ein andauerndes Bemühen. Trachtet beständig, könnte man eigentlich hier auch übersetzen. Das ist gemeint. Und ich musste da an unseren Hund Lea denken. Was hat dieses Tier doch für eine Beständigkeit? Eine Ausdauer. Unsere Lea, wenn ich am Tisch sitze und mein Käsebrot esse, dann kommt sie und sie schaut zu mir auf und lässt ihren Blick nicht mehr von mir los. Das Bild ist jetzt etwas gestellt. Ich fand das humorvoll. Aber das ist jetzt nicht genau der Blick, den sie hat, wenn sie nach oben schaut und Käse erwartet. Es liegt natürlich daran, dass sie diese Freude kennt, wie Käse schmeckt. Ich habe ihr mal diese Freude gegönnt. Und jetzt kommt sie zu mir, sobald sie den Käse riecht und sie schaut auf. Und sie trachtet nach dem Käse. Sie sucht und trachtet, was droben ist. Und manchmal beginnt dann ja auch so ihr Speicher aus ihrem Mund zu tropfen. Und sie macht ganz deutlich, was sie möchte. Sie leckt ihren Mund. Ich möchte den Käse. Ich trachte nach dem Käse. Und das beständig. Sobald sie Käse riecht, ist Lea da. Sie sucht und trachtet nach dem Futter, weil sie auf das konditioniert ist, auf diese Freude. Unser Herz darauf auszurichten, was droben ist, ist nicht mit einer gelegentlichen Erinnerung erledigt, sondern es erfordert Ausdauer. Und ich denke, das will hier Paulus uns sagen. Wie schnell holt uns das, was auf Erden ist, ein? Wie schnell versperren uns diese irdischen, diese vergänglichen, diese materiellen Dinge unseren Blick nach oben? Das Sichtbare, das Irdische, es schiebt sich wie so ein Riesentanker. Wie so eine Wand in unser Blickfeld rein und wir können das andere Ufer nicht mehr sehen. was immer es ist, was immer es ist in deinem Leben, was dir den Blick nach oben versperrt. Das kann eine aktuelle Not sein, eine Sorge, ein Eheproblem, ein kaputtes Auto, die Angst vor dem Dritten Weltkrieg, deine Rückenschmerzen oder überhaupt irgendwelche Schmerzen, die Prüfung, die noch ansteht, das Geld, das du verlierst durch die jetzige Turboinflation. Es kann auch eine Todesnachricht sein, was immer es ist. Es kämpft so viel um unsere Aufmerksamkeit und so viel will uns die Freude an Christus stetig trüben und nehmen. Und Paulus, er sagt hier, setzt immer wieder beständig euren Fokus auf Christus. Lass ihn deine höchste Freude sein. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, Gottes Lamm, mein Bräutigam. Außer dir soll mir auf Erden nicht sonst lieber werden. So heißt es in einem alten Kirchenlied. Bach hat dazu, ich glaube, einen fünfstimmigen Satz in einer Monette geschrieben. Christus, meine Freude. Christus ist dein Erlöser, Gottes Lamm, dein Bräutigam. Er hat uns aus dem Morast der Sünde, aus der Gruft des Todes befreit. Er hat die Fesseln gesprengt. Er hat sie dir abgenommen, dich herausgezogen und dich in die frische Luft gestellt. Du kannst wieder atmen. Neues Leben hat er dir gegeben. Leben, geistliches Leben von einer ganz anderen Qualität. Und weil du das erlebt hast, sehnst du dich nach ihm und nach dem Ort, wo er ist, weil Christus oben ist, zur Rechten des Vaters. Darum soll unser Sehnen dahin gehen. Unser Denken, unser Trachten soll durchtränkt sein, nicht allein von diesen irdischen Überlegungen und von menschlichen Ambitionen, nicht von den Werten dieser Welt, die vergänglich sind, sondern wir sollen lernen, die Dinge aus der Ewigkeitsperspektive zu sehen und unsere höchste Freude in Gott, in Jesus Christus finden, der zu Rechten Gottes sitzt. Darum geht's. Und dieser Jesus, unser Erlöser und Bräutigam, der jetzt schon unser Leben ist, so sagt es Paulus hier, er ist jetzt schon unser Leben. Der hat verheißen, wiederzukommen. Und dann wird für alle sichtbar werden, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und das dritte hier in Vers 4, unsere Hoffnung in Christus. Diese Hoffnung auf die Wiederkunft Christi, die motiviert uns hier auf dieser Erde ein Leben zu führen, das die Sünde immer wieder tötet, ein Leben zu führen, das sich vorbereitet auf diesen Augenblick, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, um uns zu sich zu holen. Das ist die Realität. Auf dieses Ziel bewegen wir uns hin. Was nicht bedeutet, dass Christus nicht jetzt schon die volle Kontrolle hat. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Vaters. Christus herrscht über alles. Er ist der Sieger von Golgatha, der zu Rechten Gottes sitzt, und sein Plan wird sich erfüllen. Du kannst keinen Finger krumm machen ohne Jesus. Putin, er kann morgen nicht aufstehen und seine Rede zum 9. Mai halten ohne Jesus. Denn Christus ist der Herr über Leben und Tod. Er steht über allem, auch über alle Herrscher und Mächtigen dieser Welt. Und er steht auch über den ungewissen tragischen Ereignissen dieser Tage. Nichts kann ihn überraschen. Er behält die Kontrolle, er hat die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und doch ist diese Macht und Herrlichkeit noch verborgen. Aber das wird nicht immer so bleiben. Christus wird bald in seiner Herrlichkeit erscheinen. Ich glaube wirklich, wir bewegen uns mit Riesenschritten diesem großen Ereignis, diesem absoluten Highlight entgegen, wenn Jesus kommt. Dann beginnen erst die richtigen Ferien. Und deshalb ist die Frage angebracht, bist du bereit, Jesus zu begegnen, wenn er bald in seiner Herrlichkeit wiederkommt? Sehnst du dich nach diesem Augenblick? Hältst du Ausschau danach? Und empfindest du wirklich eine tiefe Freude bei diesem Gedanken, dass Christus, der dein Leben ausmacht, bald erscheinen wird. Das wird ein Tag sein, an dem alle, die Gott ignoriert und verachtet haben, die ihn nur für so eine menschenerdachte Idee hielten, die diesen Gott nicht geliebt und nicht geehrt haben, sie alle werden, was werden sie? Sie werden, so steht's, so sagt's Jesus, es steht in den Evangelien, sie werden zu den Bergen und Felsen rufen, fallt über uns, bedeckt uns, verbergt uns vor dem Erscheinen des großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er wird bald wiederkommen und er wird sichtbar erscheinen in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Und wenn das geschieht, wenn unser Herr in seinem Glanz wiederkommen wird und wir warten gespannt auf diesen Tag, dann wird auch die ganze vollendete Herrlichkeit derer, die zu Christus gehören, die in Christus sind, vor aller Augen sichtbar werden. Das wird einmal sein. Das ist unsere Zukunft. Dann werden wir dem Bild des Sohnes Gottes gleichgeschaltet sein. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So beschreibt das der Apostel Johannes. Er ist unser Leben. Jetzt und schon hier und dort in der Vollendung. Und ich hoffe sehr, dass jeder von uns hier das so erlebt hat und bezeugen kann, Christus ist mein Leben. Er bestimmt mein Trachten, meine Gedanken, mein Sehnen, meine Freude. Und eben nicht diese irdischen, sichtbaren, vergänglichen Dinge. Und Christus ist auch meine Hoffnung auf sein Erscheinen warte ich. Und das motiviert mich zu einem Leben in der Heiligung, zu einem Leben, das von innen nach außen verändert wird, einem Leben, das es eben, das es mit der Sünde nicht leicht nimmt. Es motiviert mich zu einem Leben, das einen Unterschied macht in dieser Welt und das auffällt, dass selbst die Kuh im Stall es bemerkt, wenn du eine im Stall hast. Und darüber werden wir nächsten Sonntag noch mehr hören, wie wir herausgefordert sind, auch als Kinder Gottes, als Menschen, die zu Jesus gehören, die sagen können, Christus ist mein Leben. Wie wir herausgefordert sind in diesem Prozess der geistlichen inneren Umgestaltung mitzuwirken. Das also nächsten Sonntag darüber und darauf dürfen wir gespannt sein. Lass uns beten.